Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 611. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Frau Alex.
Gute.
Und der Marvin.
Grüße.
Ja, ob wir über die Eintracht reden wollen oder ob wir über die Eintracht reden müssen, das klären wir gleich. Wie immer am Anfang einer jeden Sendung natürlich für euch da draußen der Hinweis, dass ihr uns wunderbarerweise unterstützen könnt. Dazu geht ihr mal auf eintracht-podcast.de, da findet ihr unsere Supportseite und da findet ihr die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Am einfachsten, indem ihr uns einfach weiterempfehlt, sodass noch mehr Menschen wissen, dass es uns gibt und hier vielleicht reinhören. Und wenn ihr die große Nummer fahren wollt, dann könnt ihr uns finanziell unterstützen. Alle Infos, wie gesagt, auf der Seite und wir sagen artig Danke für die Unterstützung. So, Unterstützung hatte auch die Eintracht am Wochenende, allerdings ist der ein oder andere Fan ein bisschen früher aus dem Stadion gegangen, was beim Verlauf des Spiels wahrscheinlich teilweise auch nachvollziehbar ist, oder Marvin? Um mal hier ganz hart einzusteigen.
Ach, naja.
Also ich weiß, man geht also, nicht früher, aber das Spiel war schon nervig ohne Ende.
Ach, weißt du, ja, das, aber ich weiß, ist, also, ja, ich finde das ist so ein bisschen das falsche Spiel, um jetzt finale Schlüsse zu ziehen. Weil das Spiel gegen Leipzig ist natürlich kein gutes gewesen, keins, bei dem ich voll und zufrieden war. Aber ich muss sagen, dass, also daran lag es jetzt nicht allein. Es war für mich insofern ein bisschen frustrierend. Und da kann ich schon die Leute verstehen, die dann früher gegangen sind, weil du bei der Eintracht weniger Feuer gesehen hast als beim Gegner. Das ist halt schon das Ding. Mhm. Also ich fand im Vergleich zu den letzten Wochen, wo wir oft zwei Halbzeiten hatten, die grundverschieden waren, fand ich, dass die Eintracht in beiden Halbzeiten auch gute Ansätze hatte. Also sie hatte durchaus ihre Momente. Aber was auch klar ist, dass Leipzig allein in Sachen Motivation der Eintracht meilenweit voraus ist und dann auch natürlich im Können. Aber wenn die Eintracht, und das ist ja das Ärgerliche daran, in den letzten Jahren war die Eintracht oftmals qualitativ auch schon schlechter besetzt als Leipzig. Aber da standen andere Mannschaften auf dem Platz. Da stand eine Mannschaft immer auf dem Platz, die zumindest zu Hause keinen Bock hatte, Leipzig hier irgendwie was zu bieten, irgendwie Raum zu lassen. Und da muss ich sagen, da hat es in diesem Spiel schon gefehlt. Also dementsprechend, ja, diese Frustration, dass dann einige Leute dann auch gegangen sind aufgrund ihrer Frustration, kann ich nachvollziehen. Trotz am Ende geht man trotzdem nicht. Aber es bleibt ein fader Beigeschmack.
Ich glaube, du hast es mit dem Feuer, ne? Das ist der beste Vergleich, den du machen kannst dabei. Das ist halt genau das, was fehlt. Und ich glaube, geht gar nicht darum, irgendwie so eine abschließende Bewertung zu haben, aber es ist halt so ein monotones Ding, was sich durch die ganze Saison zieht und wo halt leider der Trainereffekt auch komplett verpufft ist. Und auch wenn die Hoffnung da rein war, ne, das kommt so ein Trainer, der das Maul einfach zu voll nimmt, dass das ein bisschen Feuer bringen könnte. Ich warte ja drauf, meine Lunte liegt aus, ich warte doch drauf, angezündet zu werden. Aber es kommt nichts. Und das ist so das Frustrierende dabei. Du bist so in Lauerstellung und denkst so, ey, gib mir nur ein bisschen was, dass ich abgehen kann. Nix. Ja.
Bist du noch in Lauerstellung, Alex? Weil ich muss tatsächlich sagen, nee, ich war jetzt auch, ich hat's, ja, ne, Alex, weil ich hat's auch probiert, ne, ich habe das auch nochmal positiv geredet, weil ich gedacht, hey, immerhin gegen Wolfsburg gewonnen, sich da nicht blamiert, denen nicht die Punkte geschenkt, vielleicht ist da nochmal ein bisschen Feuer da, dass auch die Spieler wissen, wenn die jetzt noch ordentlich die Saison zu Ende bringen, wird es zumindest für Europa, für was auch immer, sei es Europa League oder sei es Conference League, reichen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch nach dem gestrigen Spiel, wir haben immer eine Halbzeit gehabt, wo sie uns gar nichts angeboten haben. Aber in dieser Gesamtsituation des Spiels am Samstag, wo ich gemerkt habe, es gibt Phasen, da zeigt die Eintracht ihr Können. Aber die gleichwertige Energie auf den Platz bringen sie einfach nicht. Und da muss ich sagen, dass bei mir das Feuer halt auch dann aus ist. Also ich glaube, wenn du mir jetzt ein Streichholz, ich bin jetzt das Streichholz beispielsweise, da kannst du versuchen, mich anzuzünden, entzünden sich vielleicht meine Klamotten, aber innerlich brennt da nichts. Naja, muss ich wirklich sagen. Ich bin für die Saison echt ein bisschen durch.
Alex, das bin ich so ein bisschen seit Samstag, weil ich bin ja Team Träumer, ne? So. Und dieses Euroleague-Finale in Frankfurt nächstes Jahr, ey, das macht mich so wuschig.
Ja.
Und da habe ich mich selber so in Rage mitgepetert und so hochgehypt, dass ich in jedem Spiel gedacht habe, ach, 10 Punkte, sind noch 7 Spiele, Leverkusen hat verloren, da geht was. Und ich bin jeden Spieltag so da rein und wirklich, also du hättest gar kein Streichholz gebraucht, du hättest ein bisschen warme Luft hättest du gebraucht, um mich anzuzünden. Aber jetzt so seit Leipzig bin ich halt aus meiner Träumerei aufgewacht, auf den harten Boden der Realität geknallt und muss jetzt leider auch einfach mal lernen, dass sogar scheiß Freiburg schon wieder an uns vorbeigezogen ist und dass ich gar keinen Bock auf diese Conference League habe. Und dass das Thema Euroleague nächstes Jahr eh vorbei ist und dass diese Wurst oder diese Möhre, die vor meiner Nase hing, die ist einfach weg. Zack.
Aber das finde ich gut, dass du es ansprichst, denn am Ende ist es ja genau das. Und es ist ja auch vollkommen okay. Das ist auch das, was den Podcast hier immer wieder ausgezeichnet hat, dass wir in den letzten Jahren immer wieder Kleinigkeiten oder auch größere Sachen gesucht haben, bei denen wir uns darauf einigen konnten, irgendwie angezündet zu sein. Und natürlich ist Europacup-Finale in Frankfurt genau das, was man braucht. Und es wäre auch die letzten Wochen noch möglich gewesen. Und das ist ja das, auch René, was ich so ärgerlich finde. Es war ja alles möglich. Es gibt eine Konkurrenz. Leverkusen strauchelt auch immer mal wieder. Es ist alles möglich gewesen, wenn man selber mal eine Serie hinlegt. Zumindest den Traum am Leben zu halten. Aber diese Eintracht oder diese Mannschaft schafft es nicht, diesen Traum, und der ist ja immer theoretisch immer noch möglich, wenn alles optimal läuft, beispielsweise irgendwie DFB-Pokal von der richtigen Mannschaft geholt wird, wenn es vielleicht noch einen Europacup-Sieger aus Frankfurt gibt, ist immer noch alles möglich, dass die Eintracht sogar in der Europa League startet, aber wer nicht mitmacht, das sind die Spieler, René.
Ja, und das ist der Punkt, den ich überhaupt nicht greifen kann, warum das so dermaßen der Fall ist. Ich meine, man hat es jetzt mit diesem Trainerwechsel irgendwie versucht. So, hat nicht funktioniert. Man merkt aber doch auch, dass die Fans da irgendwie unterwegs sind, dass sie die unterstützen und so weiter. Ein Axel Hellmann stellt sich hin und sagt, da muss irgendwie mehr passieren und so weiter. Aber irgendwie scheint es diese Spieler überhaupt nicht zu interessieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich einfach so ein Reife-Thema ist oder ob das ein Qualitätsthema ist. Ihr habt ja auch bei Fußball 2000 schon länger drüber diskutiert, ob das so ein Qualitätsthema ist. Ich glaube, es ist kein reines Qualitätsthema, sondern es ist auch so ein Führungsspieler-Reife-Vorangehen-Thema. Aber da sind doch eigentlich Leute da, die das können müssten. Und das ist der Punkt, den ich halt absolut nicht greifen kann, dass man uns am langen Arm als Fenster irgendwie so aushungern lässt. Das muss doch so eine Mannschaft auch irgendwie mitkriegen und sagen so, okay, komm, wir haben einen gewissen Ehrgeiz, wir wollen da auch irgendwie das Maximum rausholen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt bei denen überhaupt nicht an und das verstehe ich absolut nicht.
Ja, das ist halt irgendwie genau das Problem, denn wir hatten darüber diskutiert und es ist ja in meiner Warte immer noch so, dass die Eintracht für sich genommen von den Einzelspielern her und von dem, was die Einzelspieler auch immer wieder in verschiedenen Phasen der letzten Jahre gezeigt haben, dass diese Qualität durchaus da ist. Und natürlich haben wir nicht so viel Qualität wie im letzten Jahr. Wir haben auch nicht diese Einzelspieler, die grandiosen Einzelspieler, die ein Spiel alleine entscheiden können. Da hat auch das eine oder andere, sei es mit Mamouche oder selbst mit Ekitike, hat ein bisschen was darüber hinweggetäuscht, dass wir auch da schon Phasen hatten, bei denen man sagen musste, Spiel war jetzt nicht so hochklassig, aber Einzelspieler haben es entschieden. Ja, aber auch da gab es ja wenigstens ja so ein bisschen eine Hierarchie, weil du wusstest, ey, das ist der Guy. This is the guy that brings us eine Runde weiter. Und das hast du auch nicht mehr. Du kannst dich auch nicht mehr auf diesen Guy verlassen. Den gibt's halt einfach nicht mehr. Und das Spielsystem, was auch Dino Topmöller sich erhofft hat, ist nicht so aufgegangen. Dann funktioniert vieles nicht mehr, aber trotzdem hast du als Bundesligamannschaft für sich genommen, jeder einzelne Spieler, der hat schon die Möglichkeit, unter den, ja, und die ersten 6 bis 7 tatsächlich zu kommen. Ich glaube, das muss das Ziel sein oder es hätte das Ziel sein müssen. Aber du rufst es gerade nicht ab. Das heißt, theoretisch hast du die Qualität, du rufst es nicht ab, aber du rufst auch deswegen nicht ab, weil du dich selber nicht mehr ausreichend motivieren kannst. So, Alex, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, also das sind genau die Mechanismen, die ich da auch irgendwie sehe. Also jeder von denen hat das Potenzial dazu. Aber wir müssen oder jeder Einzelne muss immer an seine 100% gehen. Und das war halt auch was uns in den letzten Jahren echt ausgemacht hat, ne? Keine Ahnung, guck dir so Spiele wie gegen Barcelona an. Da hätte keiner einen Pfifferling auf uns gegeben. Und die haben sich aber gegenseitig so motiviert, so hochgepusht. Die haben füreinander auf dem Platz sich einen Arsch aufgerissen. Und das sind Sachen, die siehst du gerade gar nicht. Mhm. Du siehst da keine Mannschaft auf dem Platz, die miteinander, füreinander kämpft, sondern du siehst da einzelne Spieler, die auf ihrer Position ein bisschen was tun, und an guten Tagen läuft das mannschaftstechnisch zusammen, an schlechten Tagen läuft es halt aber auch gar nicht. Und das reicht halt nicht, um auf dem Niveau zu bestehen. Von der Qualität, die die Leute mitbringen, müsste das locker reichen.
Ja.
Was ich aber auch nicht verstehe, ist, auch wieder in diesem Mannschaftsgefüge, wie schlecht manche Leute sein müssen, die überhaupt nicht zum Zug kommen. Also ich verstehe zum Beispiel dieses konsequente Missachten von Baum nicht. Ne? Also wir haben einen gelernten Rechtsverteidiger, der sitzt auf der Bank, der ist ready to go, der ist jung, der sollte hungrig sein, der sollte sich einen Arsch für seine Chance aufreißen müssen. Und stattdessen probieren wir mit allen Innenverteidigern alle Defensivpositionen zu besetzen, die irgendwie da sind. Verstehe ich nicht. Neulund hat jetzt gerade mal einen Lauf, bei dem läuft es ein bisschen besser, der wird runtergenommen und wir liegen 3-1 hinten und dann kommt ein Elias Skiri rein. Ja, haben wir keinen Bock zu gewinnen oder was? Ich verstehe das alles nicht. Also wie überschätzen tue ich denn so den ein oder anderen Spieler? Usun, warum kriegt denn der keine Chance von Anfang an zu spielen? Shaibi ist jemand, der sich seit Jahren nicht auf diesem Top-Niveau dauerhaft durchsetzen kann, der aber bei egal welchem Trainer auf einmal immer wieder spielt. Ich verstehe das alles nicht.
Ich finde es gut, das sind ja genau die Namen, die auch immer wieder rumgeistern, die wir auch immer wieder besprechen. Und ich bin auch bei dir in dieser Causa, dass ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann, warum einige Spieler nicht so richtig eingebunden werden. Und bei Baum ist es ja tatsächlich, kann man ja sagen, okay, der hat sich in der Bundesliga noch nicht so durchgesetzt, er hat das noch nicht gezeigt. Aber anders ist es ja bei Can Usun, weil Usun hat ja tatsächlich unter Dino gute Spiele, relevante Spiele gemacht und war wichtig bei Erfolgen der Frankfurter Eintracht. Das heißt, er hat es ja bewiesen. Ist er trotzdem jemand, der gewisse Defizite ursprünglich hatte? Klar, das haben wir gesehen in der ersten Saison unter Dino. Aber er hat sich ja weiterentwickelt. Er hat die Chance bekommen und hat sie auch zumindest im Offensiven wirklich genutzt. Und dass er jetzt nicht die Rolle spielt, die man sich erhofft, auch für so einen teuren, der war ja auch nicht günstig, einen teuren potenziellen Starspieler, das ist nicht zufriedenstellend. Das heißt, am Ende hast du echt viele Potenzialspieler, die auf der Bank herumlungern, die am Ende, und das ist auch ärgerlich, auch scheiße unzufrieden mit ihrer Rolle sein werden bei der Frankfurter Eintracht, was dann wieder dazu führt, dass wir den einen oder anderen Abgang definitiv erleben werden, weil es Unzufriedenheit gibt und dann aber unter Wert die Leute verkaufen werden. Also das heißt, Can Usun hat das Potenzial, ein krasser Spieler zu werden. Also der hat das Potenzial, ein Baba-Spieler zu werden, ein Nationalspieler für die Türkei für viele, viele Jahre. Und wenn er das bei uns nicht abruft und dann hier für 15 Millionen verkauft wird und wir uns dann grün und weiß ärgern, dass der dann vielleicht zu Inter Mailand oder so wechselt und dort da wieder alles wegregelt, ja, dann muss man auch sagen, hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass diese Einsatzmöglichkeiten ihm auch nicht gegeben wurden. Sind wir bei Training dabei? Sind wir nicht. Nein. Ja, man kann auch immer individuell entscheiden. Als Trainer natürlich sieht man das. Aber es ist ja auch nicht so, als würde der Trainer, sei es für Can Usun, sei es für Baum, großartig irgendwie was anbieten, als würde er Ideen formulieren, als würde er vielleicht auch sagen, ich habe einen Plan mit denen. Das, auch das, allein die Kommunikation würde tatsächlich helfen, zu sagen, hey, ich habe einen klaren Plan. Can Usun, ein toller Spieler. Ich weiß ganz genau, wo ich mit dem hin will. Das dauert jetzt, das ist der ein oder andere Step. Aber das wird, wenn er mir alles gibt. Und das ist ja auch nicht in dieser Klarheit gerade kommuniziert. Riera ist auch jemand, der, auch wenn er gefragt wird, oft wieder auf emotionale Floskeln abstellt, dann gar nicht so seine Konkretheit ein Stück weit verliert, ja, dann wird's halt schwierig. Und René, auch das ist halt ein Punkt, wo wir halt sehen, bei der Eintracht flutscht's momentan nicht.
Du meinst jetzt die Kommunikation, oder?
Ja, es ist die Kommunikation, aber es ist im Endeffekt auch das Einsetzen, wenn wir zu dem Punkt zurückkehren, den Alex gemacht hat, das Einsetzen von Potenzialspielern in diesem Kader, der offensichtlich ja eh unrund scheint. Wenn der Kader so, wenn die erste Elf gerade so massiv ist, du sagst, okay, die rohren halt alles weg, und dann ist es ja klar, dass dann die 13., 14. Spiele gerade nicht zu Passe kommen und nicht spielen können. Ja, das ist ja klar. Aber es ist ja nicht so, als würde die erste Elf unfassbar viele Argumente bieten, dass man sagt, ja, Jadon kannst du da nicht reinsetzen.
Das ist richtig. Also die erste Elf oder sagen wir mal die Mannschaft oder die Spieler, die man da jetzt sieht, die rufen da auch nicht ihr Leistungsmaximum ab. Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur, weil Can Usun am Anfang der Saison überragend gespielt hat, muss das ja unbedingt heißen, dass das jetzt wieder der Fall ist. So, und am Ende des Tages ist jetzt erstmal, ich muss aufpassen, ich sage schon wieder so oft am Ende des Tages, ist das Hauptziel des Trainers jetzt erstmal, die maximalen Punkte noch irgendwie aus diesen letzten Spielen da rauszuholen, um das Saisonergebnis zu retten. Ja, er kann jetzt anfangen und kann sagen, okay, wir haben da irgendwie die Talente und so weiter, aber dann wird ihm doch auch vorgeworfen, naja, er stellt nicht die A-Spieler auf, sondern er probiert da irgendwas aus. Also am Ende finden wir immer irgendwie ein Argument, warum uns irgendwas nicht passt. Ich kann ihm da jetzt keinen Vorwurf machen, dass er jetzt versucht, mit den Spielern, mit denen es zumindest in manchen Spielen durchaus gereicht hat, die Punkte irgendwie zu holen, auch weiterhin diese Punkte zu holen, um dieses Saisonergebnis zu retten. Da kann ich dem Trainer ja jetzt keinen Vorwurf machen.
Vielleicht müssen wir dann auch nochmal darüber sprechen, warum er geholt wurde. Ne? Also wir hatten einen Dino Topmöller, unter dem das gerade alles in einem sehr starken Verwaltungsmodus ist, ne? So, ja. Oder war. Da haben wir nämlich auch versucht, so ein bisschen Punkte zu holen, möglichst keine Veränderungen in der Startelf, lalalilalala. Alles ist vor sich hingeplätschert. So, und dann hole ich doch keinen Trainer und erwarte von dem, dass er in diesem Verwaltungsmodus bitte bleibt und das Maximale an Punkten irgendwie noch rumgaunert. So, ja, wir wollen doch auch.
Natürlich war die Erwartungshaltung, als man den Trainer geholt hat, meiner Meinung nach, und das ist jetzt auch alles aus der Ferne da irgendwie reingedacht. Natürlich war die Erwartungshaltung eine andere, nämlich, dass er die Spieler aus der Lethargie holt, dass er den Fußball weiterbringt, dass er vielleicht auch die Leute weiterbringt. Aber das hat sich ja jetzt gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Jetzt geht's halt wirklich einfach nur noch drum, dieses Saisonergebnis irgendwie nicht komplett kaputt zu fahren.
Ja, aber das mache ich doch nicht, indem ich den gleichen Mumpitz mache, den ich seit Wochen tue. So, und keine Ahnung, wir reden darüber auch angezündet werden zu wollen. Ja, Leute, wie ein Usun im Zusammenspiel mit Brown, die zwei haben Bock aufeinander, die haben Bock miteinander Fußball zu spielen. Sowas sind doch dann Duos, die sowas auch bewirken können. Da zündet mich doch nicht an, dass ich den fünften Innenverteidiger noch mit hinten reinstelle und gucke, dass ich mir irgendwie erhoffe, dass Leipzig kein Tor schießt. Das weiß ich nicht.
Ja. Ja,
muss doch mal irgendwas, ich muss doch mal irgendwo, muss ich doch dann auch mal reinhauen und
ja,
nicht nur auf der Pressekonferenz.
Da gebe ich dir ja recht. Aber es ist halt auch ein schwieriges Konstrukt gerade.
Ja, das ist auch gut. Und René, ich finde es super, dass du das nochmal auch reinbringst, weil im Endeffekt ist es natürlich, weil ich glaube, wir tun uns auch keinen Gefallen, diese, ne, so eine trainerzentrierte Diskussion zu führen, der halt am Ende auch, wenn wir ganz ehrlich sind, auch relativ wenig Gewalt hatte, Dinge überhaupt zu verändern zu seiner Richtung, weil er kam, als das Transferfenster zu war. Er kam wirklich spät, in meinen Augen immer noch übrigens zu spät, Wochen nachdem Dino Topmöller bei der Eintracht gefeuert wurde. Das hat eine Weile gedauert, bis der ankam. Dann war das Transferfenster zu, da waren wichtige Spiele gespielt. Da wurde die Champions League final in den Sand gesetzt. So, ne, das sind alles so Situationen. Du hattest ja noch zwischendrin ja, zwei andere Trainer-Azubis, ne, wo das dann halt auch nicht geklappt hat, so what, ist ja nicht schlimm, aber das ist auch sehr ungünstig gewesen und dann stand er da mit einer völlig demoralisierten Truppe, die regelmäßig 3 Gegentore bekommen hat, das hat er zumindest zwischenzeitlich hinbekommen, dass es nicht mehr der regelhafte Fall war, aber ansonsten, das ist ja auch das, was Alex sagt, angezündet wurde dann halt nicht mehr viel und René, richtig, es ist halt jetzt so, jetzt bist du die letzten Spiele in so einer Art Verwaltungsmodus. Man muss aber auch sagen, das muss in die Betrachtung der nächsten Saison oder in die Idee der nächsten Saison rein. Er schafft es halt auch nicht, die verbleibenden Spieler so anzuzünden und wird allein dadurch, dass wahrscheinlich die Eintracht mindestens auf dem 8. Platz landen wird, auch schwierige Situationen haben zu sagen, damit mache ich so weiter. Und auch die Eintracht wird schwierig.
Also ich würde es jetzt nicht Verwaltungsmodus nennen, da sind wir nicht mehr. Das ist jetzt so ein reines, laufendes Arschrettungsprogramm, was da jetzt irgendwie ist. Also verwalten war tatsächlich das, was wir bei Dino teilweise gesehen haben, wo man versucht hat, dieses Ballbesitz-Fußballspiel irgendwie krampfhaft umzusetzen, wo man festgestellt hat, dass das nicht funktioniert, weil auch da die Charaktere nicht dafür da sind, weil vielleicht auch die individuelle Qualität noch nicht irgendwie auf dem Level ist. Und jetzt sind wir halt wirklich einfach nur in so einem wir wollen es irgendwie noch über die Linie retten Programm. Und wie gesagt, da kann ich meiner Meinung nach dem Trainer jetzt keinen Vorwurf machen, dass er jetzt nicht zu viele Experimente macht. Wer weiß, vielleicht macht er das in 2 Spieltagen, wenn sowieso irgendwie nichts mehr nach oben und nach unten passiert. Aber jetzt erstmal ist es klar, dass man versucht, da irgendwie diese Saisonziele noch irgendwie zu retten. Und ich sag nicht, dass das richtig ist und dass ich das gut finde. Und man wird wahrscheinlich großräumig oder sehr umfangreich da eine Analyse im Sommer fahren müssen mit verschiedensten Entscheidungen, die in dieser Saison einfach fragwürdig gelaufen sind, mit welche Charaktere und Qualitäten wollen wir im Kader haben. Auch dieses ganze Thema Kommunikation, was du gerade kurz angerissen hast, Marvin, muss man auch auf den Prüfstand stellen. Das ist auch diese Saison irgendwie sehr komisch gelaufen. Auch sich nochmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt unser Modell? Was wollen wir denn überhaupt irgendwie erreichen? Wollen wir wirklich einfach so einen trögen Fußball spielen oder wollen wir die Fans auch irgendwie wieder mehr mitnehmen? Da wird man sich sehr viele Fragen irgendwie stellen müssen, aber nach dem 34. Spieltag, also zumindest öffentlich, dass man jetzt an gewisser Ebene, dass jetzt ein Markus Krösche da schon wahrscheinlich anfängt, diese Analyse zu fahren seit Wochen, ist auch irgendwie klar, das ist auch sein Job, aber zumindest öffentlich ist jetzt erstmal meiner Meinung nach Fokus auf diese letzten Spiele noch irgendwie erfolgreich rumbringen und danach muss man aber mal die ernsthaften Fragen stellen.
Ich will ja auch nicht, ne, also nicht falsch verstehen, das sollte keine Riera-Schelte werden. Da bin ich eigentlich sogar auch weg von, weil ich weiß überhaupt nicht, wo dran es liegt. Weil wenn unter 3 bis 4 Trainern immer am Ende die gleiche Grütze bei rumkommt, dann kann das ja, dann ist das ja nicht nur ein Trainerthema.
Nö.
Vielleicht ist es eins. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn wir irgendwie sagen, keine Ahnung, der Kader ist falsch zusammengestellt. Der Meinung bin ich ja, aber ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, der Kader ist falsch zusammengestellt, lass mal 1, 2, 3, 4 rausnehmen und durch 1, 2, 3, 4 neu ersetzen. Hm. Ich hätte noch nicht mal so eine klare Vorstellung davon, dass ich sagen könnte, ja, mein Gefühl sagt mir, der und der sind falsch. Wir brauchen da andere Charaktere wie den.
Ja, also es kann natürlich trotzdem sein, dass du mit den Trainerentscheidungen 2-mal, 3-mal, wenn wir die Interimstrainer da mit reinnehmen, dass du da 3-mal in die Grütze gegriffen hast. Das kann natürlich auch sein. Die Wahrscheinlichkeit ist schon irgendwie höher, dass bei 3 unterschiedlichen Trainern das halt einfach das Maximum ist, was du mit diesem Kader da aktuell rausholen kannst. Und das kann sein, dass das dann der totale Umbruch im Sommer sein muss und du irgendwie 10 Leute austauschen musst, wo ich mir die Frage stelle, woher die Kohle nehmen, wenn wir nicht international spielen und so weiter. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht nur an 2, 3 Stellen irgendwie einen anderen Charakter da reinsetzen musst und dann funktioniert das auch wieder. Das weiß ich nicht. Dafür gibt es mit Sicherheit mehr Profis, als wir es hier sind, die sich darüber Gedanken machen können.
Es ist ja noch nicht mal die Kohle, die für Transfers fehlt, aber ich glaube, auch auf dem Transfermarkt hat die Eintracht an Attraktivität eingebüßt. Also so wie das für uns als Fans ist, nicht angezündet zu sein. Ich glaube nicht, dass im Moment noch so viele junge Spieler vorm Fernseher sitzen und sich denken, geil, bei dieser Eintracht, wo ich jetzt so Bock da durchzustarten. Das ist nämlich nicht mehr der Fall. Und das hatten wir vor 2, 3 Jahren. Also viele der jungen Leute, die gekommen sind, kamen genau deswegen.
Da hat uns mit Sicherheit diese Champions League Saison auch ganz ordentlich da Steine in den Weg gelegt, dass wir da einfach so regelmäßig so viele Gegentore gefressen haben und uns auf dieser internationalen Bühne nicht gut präsentiert haben. Das hat einen großen Faktor dazu beigetragen, aber auch so dieses Ganze drumherum. Da wirst du einen großen Nachteil haben, da irgendwie diese jungen Talente irgendwie anzusprechen. Und so wie ich ja Hellmann verstanden habe, ist das halt genau der Markt, in den es halt geht, diese jungen, noch auszubildenden Menschen da irgendwie zu bekommen. Ich glaube, das ist ein großer Downer, aber du wirst dich auch umgucken müssen mit den Leuten, die jetzt noch aktuell da sind und wo du einfach drauf gehofft hast, dass die dir zum einen Punkte einfahren und zum anderen Geld. Marvin hat es vorhin gesagt, mit Usun und Co. Und ich glaube auch die dauerhafte Verpflichtung von Kalimuendo, die rückt immer weiter in die Ferne, wenn das hier nicht vernünftig funktioniert.
Also ich meine, das Spannende ist ja, dass wir die Eintracht in einer Wandelphase erlebt haben, von der wir sie bei Start dieses Podcasts ja nie erträumt hätten. Ne?
Wir also haben in der zweiten Liga angefangen.
Ja, ja, genau. Und die, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Eintracht hat natürlich, die Eintracht hat eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht. Auch so krass, dass uns ja auch irgendwie klar war, dass irgendwann Halbphasen wieder vorbei sind oder sein können. Und ja, was ihr erwähnt habt, dass ja das Absurde passiert ist, dass wir trotz eines stetigen Kaderwandels immer wieder Spieler auf dem Markt bekommen haben, auch junge Spieler bekommen haben, die weiterentwickelt haben. Es gab zwischenzeitlich kaum einen Club, der so regelmäßig Spieler günstige gekauft und teurer verkauft hat. Die auch nicht überall woanders dann funktioniert haben, wissen wir auch, ne? Aber dann haben wir wenigstens ein gutes Schnäppchen gemacht. So, und beziehungsweise haben dann einen guten Schnitt gemacht. Und das droht natürlich jetzt zum ersten Mal, ja, bedenklich zu wackeln. Nicht nach wackeln, sondern zu wackeln. Und das ist natürlich jetzt ein Thema. Und ich frage mich, wir haben ja diese Spieler, auch diese Jugendspieler ja durchaus noch in unserem Kader. Und die haben ja bei zuletzt auch keine Einsatzzeit bekommen. Und um das noch irgendwie jetzt zu retten für die nächste Saison, weil ich glaube, du hast noch so eine Zwischensaison, in der du dich wieder berappeln kannst, aber da müssen die nächsten Schritte echt genau sitzen. Und die nächsten Schritte müssen auf der einen Seite sein, sehr, sehr kostenintensive Leute, gerade Gehälter, wegzuverkaufen, also Leute wie Skiri, dass der schnellstmöglich von dem Gehaltstopf weggeht. Wir müssen über andere Spieler sprechen, die unfassbar viel Gehalt bekommen. Man muss auch ganz ehrlich die Frage stellen, ob sich's gelohnt hat, etc. für viel Geld zu holen. Der wird auch keinen leichten Vertrag haben. Also da sind so viele Spieler, die Torwartposition muss man ja im Nachhinein auch sehr kritisch sehen. Ich muss aber auch dazu sagen, da gehört auch immer ein bisschen Selbstkritik dazu, ich hätte das vor der Saison auch nicht gedacht. Ich hatte vor der Saison wirklich ein Gefühl nach dem starken Saisonende, dass wir uns für Europa qualifiziert haben, nicht nur für Europa, sondern für die Champions League, habe ich diesen Kader stärker gesehen, gerade übrigens auch in der Abwehr, die am Ende doch zu einem größeren Problem geworden ist. Das gehört dazu, aber naja, klar, wir sind auch nicht an der Schaltzentrale, aber die Schaltzentrale hat offenbar auch Fehler gemacht. Wenn ich jetzt einen Krösche höre, der die Torhüterposition im Nachhinein anders bewertet und immer noch kein Wort davon verliert, dass er nie einen richtigen defensiven Mittelfeldspieler geholt hat. Das ist auch ein Thema. Das hängt am Ende auch mit allem irgendwie ein Stück weit zusammen. Also es ist komplex. Die Eintracht hat vielleicht noch die Möglichkeit, diese Delle noch zu beseitigen, aber da müssen jetzt die Schlüsse gezogen werden. Und da bin ich sehr gespannt, ob man die richtigen Schlüsse zieht oder ob das, und das ist jetzt die Gefahr, die ich halt perspektivisch sehe, es darauf hinausläuft, dass ein Arsch-Rette-Dich-Spiel jetzt losgeht, wo der ein oder andere jetzt einfach das Boot verlässt, die Spieler, die eh gut sind, einen anderen guten Verein finden. Und klar, Nene Brown, dem will ich das nie unterstellen. Wenn der weggeht, dann wird er halt zu einem internationalen Top-5-Club gehen. Das ist sei ihm gegönnt. Das ist auch für seine Entwicklung. Der wird die Weltmeisterschaft spielen, völlig okay. Aber bei anderen wirst du es sehen, auch bei einem Krösche, habe ich noch nicht das Gefühl, dass der über die Saison hinaus bei der Eintracht bleibt. Und das würde ich dann mit einem Geschmäckle empfinden, weil die Trainerentscheidung, zwei Trainerentscheidungen, sowohl die Dino-Entscheidung, das war damals schon sein Ding, er wollte einen jungen Trainer, der noch jüngere Spieler entwickeln kann, wollte er haben, das war genau der Grund. Und die letzte war auch, ist auch auf seinen Mist gewachsen. Dann wird's eng.
Also gerade eben das mit den teuren Spielern von der Gehaltsliste streichen gesagt, das muss ich auch sofort wieder an diese Torwart-Thematik denken, die du ja dann auch gerade eben angesprochen hast. Ich glaube auch, das war am Ende des Tages eine Entscheidung, die rein basierend auf diesen Gehaltsdingern auch mitgetroffen worden ist. Er hat zwar am Wochenende im Doppelpass ja gesagt, so nach dem Motto, man wollte da Kevin Trapp keine Steine in den Weg legen. Ich glaube aber auch, dass man gar nicht erst, also dass man sehr froh war, dass da ein Spieler mit einem hohen Gehalt irgendwie geht. Und es ist halt nicht alles. Also ich muss schon auch irgendwie gucken, welche Spieler ich dann da von der Gehaltsliste streichen will und was das für eine Auswirkung hat, wenn die dann halt einfach gehen. Weil ich glaube, in dieser Saison hätte uns ein stabiler Kevin Trapp als Kapitän da hinten im Tor schon noch bei der einen oder anderen Situation ordentlich weitergeholfen. Also nur Gehalt ist jetzt auch nicht das einzige Kriterium, um Leute irgendwie loszuwerden.
Definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Da will ich ganz kurz unterstützen, noch zu deiner Seite springen. Dann ist es tatsächlich so, dass wir in dieser Saison Kevin Trapp erlebt haben, der eigentlich als Nummer 2 fast nach Paris kam, die sich dann eigentlich im Abstiegsstrudel befindlich waren und er mit seiner Erfahrung jetzt dafür gesorgt hat, dass die weitaus weiter oben stehen, relativ ungefährdet mittlerweile in der französischen Liga unterwegs sind und er tatsächlich für sich den richtigen Weg gemacht haben. Jetzt habe ich von Krösche gehört, so wenn ich den Doppelpass richtig deute, dass das ja irgendwie ja ein Akt war, den man Trapp nicht verbauen wollte. Tatsächlich habe ich da ganz andere Dinge gehört. Mhm. Vielleicht liegt die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte. Aber es ist auf jeden Fall so, und das ist Fakt, deshalb hat man sich anders erhofft. Und das kann ich auch nachvollziehen, wobei man dann Situationen eingegangen ist, die richtig schändlich waren. Man hat gehofft, das wird mit Santosch was, das kann ich nachvollziehen, aber dann hast du auch falsch, bist falsch mit ihm umgegangen. Und jetzt hast du den Scherbenhaufen, dass beide Torhüter nicht die Stabilität haben, die man sich erhofft, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt Leute, die auch in den Kommentaren bei Fußball 2000 die Torwartdiskussion aufmachen, das muss man nicht. Aber auch ein Zetterer hat sowohl gegen Wolfsburg bedenkliche Situationen gehabt, mhm, und sah auch bei zwei Gegentoren gegen Leipzig nicht wirklich gut aus. Ja, das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Hat aber auch, ne, also die Torwartdiskussion, die ist halt auch echt müßig, ne? Der hat halt auch wieder geile Paraden auch zwischendrin gehabt, ne? Also auch im Leipzig-Spiel.
Auch gegen Wolfsburg hat er uns dann, das gehört ja alles dazu, ne?
Ja, genau. Aber da sind auch immer Sachen dabei, auch, keine Ahnung, aus der Bedrängnis raus, oder ohne Bedrängnis raus, Bälle dann ins Ausgeschossen, also ganz unglückliche Spieleröffnungen auch so. Das ist ein gemischtes Feld. Aber auch, was du eben nochmal gesagt hast, den Kader am Anfang der Saison, ich weiß, ich habe es voll gefeiert, weil wir uns auch das erste Mal nicht nur mit jungen Spielern verstärkt haben, sondern wir haben gestandene, erfahrene Bundesligaspieler dazu gekauft, mit Doan, mit Burkhardt. Ich gedacht, Mensch, das sind richtig geile Verstärkungen, die direkt greifen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so kurz vor Toreschluss echt über einen gesamten Kader sprechen. Aber it's like this.
Ja, also ne, auch da sind es wieder mehrere Ebenen. Es sind ja jetzt nicht nur über die Spieler, über die diskutiert werden muss, sondern dann muss ja auch darüber diskutiert werden, wie diese Spieler eingesetzt worden sind. Ne, man hat Doan geholt, weil er bei Freiburg sehr stark auf dieser Außenbahn war. Wenn du ihn dann halt sehr in der Mitte irgendwie einsetzt, dann musst du dir halt auch die Frage gefallen lassen, ist das richtige Gebiet für den Spieler. Man wusste, dass man mit einem Burkhardt einen ganz anderen Stürmertyp verpflichtet, der auch ganz anders irgendwie ins Spiel eingebunden werden muss. Da hast du halt nicht den Ekedike, der sich in der eigenen Hälfte den Ball holt und dann einfach mit individueller Qualität und Geschwindigkeit da irgendwie so ein Ding irgendwie draus machen kann. Der muss halt anders irgendwie mit Bällen versorgt werden. Auch da hat man Dinge einfach liegen lassen oder nicht richtig antizipiert. Deswegen sage ich ja, man muss da schon sich sehr viele Fragen gefallen lassen in dem Sommer. Aber die wichtige Frage ist ja jetzt erstmal, was können wir jetzt noch tun oder was sollte jetzt noch passieren, damit in diesen letzten Spielen da noch irgendwie das Möglichste, das Maximum irgendwie rausgeholt werden kann und vielleicht auch der ein oder andere Fan noch irgendwie mitgenommen werden kann.
Die Frage ist, ob du das jetzt noch musst.
Oder Alex.
Also, sorry.
Ja, alles gut.
Musst du das, willst du jetzt nochmal ein bisschen was vielleicht auch schon mal probieren für die nächste Saison? Willst du nicht vielleicht auch irgendwie gucken, den ein oder anderen Spieler, mit dem du auf jeden Fall nächstes Jahr in die Saison gehen willst, den jetzt noch ein bisschen zu stärken oder zu gucken, dass du vielleicht den ein oder anderen Abgang noch verhinderst? Weil für mich ist die Saison, das ist jetzt durch. Ich habe auch keinen Bock mehr. Mach das jetzt irgendwie zu Ende. Komm bei raus, was bei rauskommen will. Ich sehe es jetzt auch nicht ein, irgendwie Bayern international anzufeuern oder am besten noch für Mainz und Freiburg zu sein, nur damit bei uns nächstes Jahr irgendwas geht. Scheiß drauf.
Wenn ich mich nicht vertue, ist Mainz ausgeschieden.
Oh.
Das Problem ist tatsächlich, ich überspiele es jetzt einfach, Alex, so, als wäre das nicht so schlimm. Nein, ich meine, das ist auch alles in Ordnung, ne? Aber die Sache ist natürlich, und das ist halt einfach brutal, die Frage, die du jetzt ja irgendwie so angeschlossen hast, ist ja, hätten wir es überhaupt verdient? So, ne?
Ja,
hätten wir es überhaupt verdient,
an dem
in die
Punkt
nächste
ich,
Runde zu
häng
kommen?
Hänge ich ganz ehrlich auch. Ich habe auch so ein bisschen diese Befürchtung, wenn jetzt am Ende dann dieses Saisonziel wieder irgendwie mit Hängen und Würgen erreicht wird, dass das dann wieder so dieses Benjamin-Blümchen-Pflaster ist, was über diese ganze Saison geklebt wird, so nach dem Motto, naja, am Ende ist es doch alles gut gegangen, wir haben doch unser Ziel erreicht, da müssen wir doch jetzt gar nicht so kritisch sein. Auf der anderen Seite, ich glaube ich schon, dass Eintracht Frankfurt nach wie vor ein Verein ist, der auf diese Benefits, die es aus diesen internationalen Teilnahmen, sei es jetzt TV-Geldverteilung, die Möglichkeit bei Spielern auch noch irgendwie das so als Bonuspunkt irgendwie mit draufzuschreiben und nicht nur irgendwie zu sagen, ach, wir haben übrigens auch einen Obstkorb, ist das schon auch nach wie vor irgendwie ein wichtiges Ding. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, wir müssen mal ordentlich auf die Schnauze fallen und hinzu, reißen wir damit nicht eigentlich mehr noch ein von dem, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben.
Ja, ich würde mir tatsächlich so ein Zwischending wünschen, und zwar eine ehrliche Aufarbeitung, ganz egal, wie der Tabellenplatz ist. Ne?
Das würde also, ich mir auch wünschen, aber wir sind alle Realist genug, um zu wissen, dass das nicht passieren wird.
Ja, du hast recht, aber ne, trotzdem könnte man, also es gibt ja Vereine, die das trotzdem machen, ne, die dann schon bei zwei, Platz zwei Tabula Rasa machen, die selbst, ich meine, natürlich sind die Bayern ein ganz falsches Beispiel, aber selbst wenn die nur die Meisterschaft gewinnen, dann wird dann auch mal darüber nachgedacht, ob alles so richtig ist. Also ich will mich jetzt nicht mit den Bayern vergleichen, aber ich brauche zwingend die ernsthafte Beschäftigung mit den Fehlern dieser Saison. Und das ist insofern einfach total wichtig, weil, und das ist ja das, was Alex vorhin gesagt hat, dieses unfassbar große Ziel Europacups, Finale des Europacups im eigenen Zuhause, im eigenen Stadion nicht erreichen zu können, ist ein schändlicher Akt. Das ist ein richtig fatales Zeichen, ein fataler Fehler, denn du hast immer wieder bei der Frankfurter Eintracht eines, was du den Fans verkaufen konntest. Wir brauchen ja nicht so tun, als hätte die Eintracht immer die letzten Jahre einen herausragenden Fußball gespielt. Das ist Bullshit. Die spielen mal besseren Fußball, mal ist es schlechter, mal ist es ansehnlicher, aber über eine Konstanz, dass wir sagen, 3 Jahre geiler Fußball, brauchen wir uns nichts vormachen. Da würden wir uns selber anlügen. Mhm. Was du aber immer wieder geschafft hast, ist Träume zu verkaufen. Mhm. Und ein Traum wäre es gewesen, den Traum vom europäischen Finale im eigenen Stadion, zumindest die Chance darauf zu haben. Und die Chance darauf, die hast du jetzt verspielt. Und da gehe ich mit Alex auch d'accord. Für mich ist die Saison emotional gelaufen. Und jetzt sind die Spieler dran und die Mannschaft, um zu zeigen, ach, vielleicht ist es doch noch nicht so vorbei. Ich muss mich nicht mehr allein motivieren. Ich muss nicht allein 60, 70 Euro für ein Ticket zahlen, nur um wieder eine Niederlage zu sehen, nur um ein blutleeres Spiel zu sehen, nur um zu sehen, wir haben eine Einzelanalyse des Spiels ja gar nicht en Detail gemacht, aber nur um zu sehen, dass die Eintracht-Abwehr regelmäßig gegen die Spieler, die Stürmer der Gegnermannschaft Spalier läuft. Das ist alles, was wir gesehen haben. Das reicht mir nicht. Und da gebe ich kein Geld mehr für aus. Mhm. Und jetzt ist es Zeit, dass die Spieler uns überhaupt mal wieder reinholen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber das muss ich, diese Motivation muss ich jetzt nicht mehr haben.
Das fand ich übrigens einen ganz guten Punkt. Das hat ja Riera unter anderem in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt, als er darauf angesprochen worden ist, wo er auch ja gesagt hat, es ist jetzt an uns, dafür zu sorgen, dass dieses Feuer, hat er es glaube ich auch genannt, wieder auf die Ränge überspringt. Also der hat schon erkannt, wer da jetzt eigentlich in der Verantwortung ist. Es ist allein der Zweifel in mir, dass das halt bei den Spielern irgendwie nicht durchdringt, weil in den 30 Spieltagen bis jetzt ist es ja auch nicht durchgedrungen.
Ja, es kann so sein. Und dann ist es halt so. Und dann muss halt dementsprechend, deren Businessmodell wird ja gerade ganz schön auf die Probe gestellt. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Yeah. Du hast ein riesiges Konstrukt aufgebaut mit nicht nur irgendwie ein Fitnesscoach, so was wir uns früher mal gedacht haben, was der Gipfel der Geilheiten wäre, sondern du hast ein riesiges Datenteam im Hintergrund, was total auch eine gewisse Zeit sinnvoll war. Du hast ein Tech-Team, was spannend ist, wichtig ist, aber die Frage ist, wie finanzierst du das? Wie finanzierst du das, wenn du europäisch nicht mehr plötzlich unterwegs bist? Wie finanzierst du das, wenn du plötzlich auch nicht mehr die Top-Spieler früh auf dem Radar hattest, dann kaufen konntest und teurer verkaufen konntest, weil das genau die Situation ist. Wenn du nicht mehr international interessant bist, wirst du auch weniger dieser Top-Spieler bekommen. Das heißt, du wirst auch diese Idee, die man mal hatte, spannende Spieler teurer zu verkaufen, vielleicht nicht mehr so umsetzen können. Und wie dann dieser Verein aufgestellt ist, ja, das muss man dann sehen. Aber da stehen auf jeden Fall mehr Fragezeichen dahinter. Am Ende ärgert es mich ein Stück weit, dass das Bundesliga-Geschäft oder das Fußballgeschäft allgemein so ist, dass oftmals sich die Leute retten, die dann am Ende den Mist gebaut haben. So, ne? Ich meine, tatsächlich ist es so, Krösche könnte jetzt zu jedem Verein gehen, selbst wenn die Eintracht sich nicht international qualifiziert, wenn man sagt, naja, der hat ja jahrelang gute Arbeit geleistet. Das ist ja auch faktisch richtig. Mhm. Aber es lässt uns dann trotzdem zurück in eine Ungewissheit. Mhm. Und das ist halt irgendwie etwas, was mich so ein bisschen ärgert. Und ich würde ganz ehrlich im Sommer wollen, dass es eine kritische Auseinandersetzung auch mit seinem Wirken vielleicht von ihm gibt, dass er dann vielleicht auch wieder dabei ist, das wieder auszubessern. Weil die letzten Situationen hat auch er mit zu verschulden, vielleicht aber auch ein sehr ruhiger Hellmann. Darüber kann man auch mal reden, von dem höre ich in der letzten Zeit sehr, sehr wenig. Und zuletzt, guter Letzt sind natürlich aber auch die Einzelspieler in die Pflicht zu nehmen. Es kommt viel dazu, aber
ja,
dieses Anzünden für die letzten Spiele, das muss tatsächlich die Mannschaft selber machen.
Also dieser Fragenkatalog, den man im Sommer beantworten muss, der ist lang und der geht über verschiedene Ebenen, wie du es gerade richtig gesagt hast. Da musst du ganz oben anfangen, da musst du aber auch bis zum letzten Ding runtergehen. Und spannend finde ich jetzt nur an dem Punkt, weil du das gerade aufgemacht hast mit dem Staff und so weiter, dass ja Hellmann in der Rückschau Ende 25 schon gesagt hat, so nach dem Motto, wir haben uns, was den ganzen Apparat angeht, an manchen Stellen ein bisschen zu fett gefressen und wir müssen da mal im Sommer irgendwie mit dem eisernen Besen irgendwie durchkehren. Also ich glaube, das hat man da schon erkannt. Ja, aber du musst halt einfach jetzt wirklich alles da mal auf den Prüfstand stellen. Das ist jetzt
ist
nicht
halt
nur
einfacher,
irgendwie,
ist nicht.
Ja.
Ist halt einfach, es nicht zu machen. Ne? So, dann kam auf den letzten Drücker kam ja, die Champions League-Millionen und dann muss der Besen gar nicht mehr so eisern sein. Und der Besen
jetzt,
dieses Jahr.
Wenn man es jetzt mal so in der Rückschau betrachtet, hätte man es eigentlich im letzten Sommer schon machen müssen, weil, wie Marvin es vorhin richtig gesagt hat, waren wahrscheinlich die Nebelkerzen, die da teilweise durch den Ekitike und durch den Mamouche zu Recht auch von den beiden da gezündet worden sind, schon so groß, dass man da eigentlich schon die Fehlstellung nicht richtig gesehen hat. Man hätte da schon an der einen oder anderen Stelle mal kritisch hinterfragen müssen. Das hat man nicht getan. Jetzt wird es halt einfach offensichtlich.
Ja, und dass da mehrere Sachen im Argen sind, das hat die Saison ja gezeigt. Ne? Es ist ja nicht nur der Kader, auch dass es so Nebenkriegsschauplätze gibt. Ne? Ich sag Pirmin Schwegler oder jetzt auch ne Trainerwechsel, nichts ändert sich, Riera dauert so lange, bis er. Also da war ja auch drumherum in diesem Jahr ganz viel, was gar nicht rund gelaufen ist und was eigentlich Eintracht untypisch ist. Oder anders, in den letzten Jahren untypisch für die Eintracht war.
Ich wollte gerade sagen. Ne?
Also, super gut, dass du die Einschränkungen machst, weil genau so ist es. Das war jahrelang, kannten wir das. Jahrelang waren wir einer von vielen Bundesligisten, die genau solche Probleme immer wieder hatten. Und wir waren ja dann selber überrascht. Jahrelang selber überrascht, dass die Eintracht plötzlich nicht mehr die dusselige Eintracht war, die wir selber gekannt haben, vielleicht auch ein Stück weit geliebt haben, die uns aber dann mit dem sicheren Gefühl des unteren Bundesliga-Drittels wieder jährlich begegnet ist. Ja. Und plötzlich haben wir da die Ausnahme zur Regel und das über Jahre hinweg. Im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass man bei aller Kritik, die Bobic über Bundesliga weit immer wieder bekommt, auch die Arbeit von Bobic und tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit Kovac am Ende gar nicht hoch genug schätzen kann, weil sie tatsächlich die Brücke für eine goldene Zukunft überhaupt gebaut haben. Das ist auch in dieser Länge unfassbar. Das muss ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, auch wenn es schon eine Weile her ist. Aber das darf man auch nicht vergessen.
Ja, vielleicht ist auch das was jetzt gerade es so traurig macht, das jetzt als Fan, der ja irgendwie beide Seiten oder sehr viele Seiten der Eintracht gesehen hat, einfach einen halt so wehtut, dass man einfach so dieses Gefühl hat, dass alles das, was wir mühevoll in den letzten Jahren aufgebaut haben, so ein bisschen gerade durch Belanglosigkeit irgendwie so ein bisschen rausgetragen wird wieder.
Nee, es geht halt weg, weg vom Kern.
Ja, genau. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, du hast recht in dieser direkten momentanen Betrachtung, aber man muss ja auch sagen, alles geht weg. Stimmt nicht. Wir haben zwei Pokale. Die kann uns tatsächlich niemand nehmen.
Das ist richtig.
Fucking DFB-Pokal.
Die Erlebnisse in den letzten Jahren mit den Pokalsiegen und auch mit diesen unvergleichlichen Momenten, 35.000 in Barcelona im Stadion und so weiter, diese Erfahrungen kann uns irgendwie halt keiner nehmen. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere, und da nehme ich mich mit rein, jetzt so ein bisschen diese Angst hat, dass jetzt dieser Gladbach-Moment kommt und wir einfach alles, was wir irgendwie in den letzten Jahren aufgebaut haben, so ein bisschen mit Bobbes gerade wieder einreißen.
Fühle ich. Alex, bitte. Sorry.
Bam, jetzt hat er Gladbach gesagt. Ich versuche diesen Gedanken aus meinem Kopf zu drücken und denke mir, nee, das passiert uns nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ist genau das auch meine Angst. Ja. Was ich eben noch zu Brobić und Kovac sagen wollte, ne? Also mit dieser Auf-Jetzt-Kampagne damals ist genau das passiert, wo wir gerade drauf warten. Da ist dieses Anzünden erfolgt, da hat jemand gesehen, da liegt eine Lunte und wenn ich die anzünde, dann geht hier einiges. Das war das erste Mal, dass wir nicht gehört haben, dass die Liga zementiert ist, dass wir, keine Ahnung, wenn wir Platz 13 erreicht haben, dass wir uns darüber zu freuen haben, was wir nie gemacht haben. Und damit ging das alles los. Und das ist doch der Kern, um den es geht, am Ende des Tages was zu finden, was alles eint, was alles zur Eintracht macht und was dann einen Weg ebnet. Und ne, wenn dann zu viel Erfolg kommt, zu viel Geld da ist, dieses vollgefressen Gefühl aufkommt, wenn die Made im Speck zu fett wird, dann muss vielleicht wirklich mal wieder ein Moment her, wo alle den Gürtel mal wieder enger schnallen müssen, um mal wieder zu diesem Kern, zu diesem Einheitspunkt zurückzukommen, um von da aus neu zu starten. Und ja, vielleicht tut uns das jetzt weh, aber vielleicht tut es Not. Genauso wie der Zweitliga-Abstieg damals Not getan hat, das hat am Ende, um René zu zitieren, am Ende des Tages alles geöffnet.
Ja, verstehe ich, aber
die Frage ist halt wirklich, was du für Entscheidungen da draus dann im Sommer damit triffst. Ne? Ich wollte es schon wieder sagen.
Ich muss ganz kurz da reingehen. Ich finde das nicht in dieser Konsequenz richtig, weil ich meine, das ist so, diesen Schluss, diesen teils romantischen Schluss kann man natürlich immer ziehen. Ich halte es aber trotzdem nicht für gegeben, dass man sagen muss, man braucht jetzt einen Misserfolg, um dann doch wieder zu einer Gesundung es zu schaffen. Davon halte ich nichts. Du kannst auch ehrlich einfach selber zu dir sein und die erfolgreichsten Menschen oder die erfolgreichsten Vereine sind die, die auch in einem Semi-Erfolg krasse Schlüsse ziehen, die auch zur richtigen Zeit sagen, die und die Spieler bringen uns nicht weiter. Wir müssen auf andere Leute, auf eine andere Philosophie setzen. Und das hätte man immer noch tun können. Und das ist auch immer noch nicht ganz so spät. Ich würde auch noch nicht sagen, dass wenn wir jetzt einmal Europa nicht erreichen, dass dann alles wieder wie vor 2016 ist. Nee. Aber du musst eine Philosophie haben und du musst Träume entwickeln können. Weil das, was Alex gesagt hat mit Auf jetzt, das war ja auch ein Traum des Klassenerhaltes. Das war ja der Traum, wirklich zu sagen, ey, wir schaffen das am Ende noch. Und dann hatten wir ja auch, das war ja Rocky, das war gut. Und dann, also erstmal war es gar nichts, erstmal warst du knapp dran. Ich erinnere mich an den grandiosen Fehlschuss von Sonny Kittel damals gegen Leverkusen.
Oh ja.
Und da warst du, hast du gedacht, oh Gott, jetzt ist es wahrscheinlich echt, jetzt war es das. Und dann war es das dann plötzlich nicht. Haben wir eine Siegesserie hingelegt, haben tolle Spiele gewonnen, unter anderem gegen Mainz, unter anderem auch, glaube ich, gegen den BVB, wenn ich mich recht entsinne. Und plötzlich warst du wieder on fire. Und dann hast du gedacht, geil, irgendwann fährst du jetzt dann nach Bremen, holst da 3 Punkte und bist dann sicher in der Liga und dann verlierst du gegen Bremen. Und denkst, fuck, und jetzt müssen wir in die Relegation. Also auch das war ja kein linearer Weg. Aber du hast den Traum gehabt, am Ende dazustehen und zu einem zu werden und ein Ziel. Und dieses Ziel, die Eintracht muss endlich wieder Ziele und Träume verkaufen. Und das liegt auch an einem Manager oder einem Führungsgremium, nicht nur irgendwie Geld zu akquirieren, nicht irgendwie die Tickets möglichst teuer zu machen, nicht irgendwie 120-Euro Trikots zu verkaufen, sondern tatsächlich auch wieder Träume zu verkaufen, dass Leute gerne ins Stadion gehen, dass Leute nicht mit so einem durchgejazzten Ticketsystem 30 Spiele kaufen müssen, um eins sich anzugucken, sondern es wieder erlebbar zu machen und wieder eine Gier zu entwickeln, die man dann vielleicht auch mal auf dem Platz auch mal wieder sieht. Das ist das Ding. Das ist die Aufgabe.
Ich finde, da sagst du was sehr, sehr Wichtiges. Und da war, als ich heute Morgen, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, das war, glaube ich, auch in der ARD-Mediathek, also zumindest habe ich es auf YouTube gesehen und ich meine, es war was von der ARD, wo ja auch Basti kurz zum Wort kommt, wo es um dieses Thema Geschäftsmodell der Eintracht geht. Und da sagt dann Axel Hellmann, dass das Geld eigentlich nur ein durchlaufender Posten ist, um am Ende des Tages, da war es schon wieder, dieses Erlebnis für die Fans zu haben. Also Geld ist nur das Mittel, um ein höherwertiges Erlebnis für die Fans irgendwie zu machen. Und das sehe ich halt gerade nicht. Das ist genau der Punkt, den du gerade eben beschrieben hast, Marvin, ne? Dass es wieder darum geht, Emotionen, wieder Erlebnisse irgendwie zu vermitteln. Aber das Gefühl habe ich halt gerade überhaupt nicht. Und es geht einzig und allein, wie können wir jetzt noch irgendwie 2,50 Euro mehr aus diesem ganzen Apparat rausquetschen. Und da passend ist für mich ein harter Kontrast zwischen dem, was Hellmann da sagt und wie die Eintracht sich momentan aufstellt.
Ja, das ist ein Stück weit so. Mhm, Alex.
Ich glaube, was Hellmann da sagt, ich glaube, wenn er morgens in den Spiegel guckt, glaubt er da selber nicht dran. Also klar, ne, das Erlebnis für die Fans geiler machen, aber warum denn? Um am Ende des Tages noch mehr Geld zu verdienen. Also ich glaube, da wollen wir uns Ende, alle...
Dass das am Ende dahinter steht, irgendwie Kohle zu verdienen, vollkommen klar. Aber die Frage ist ja, mit welchem Gefühl gehe ich am Ende des Tages da raus? Gehe ich am Ende des Tages mit dem Gefühl raus, ich habe jetzt irgendwie 200 Euro bezahlt und man hat mich komplett verarscht, oder ich habe 200 Euro bezahlt und es war das geilste Erlebnis der Welt?
Ja, und das fehlt richtig. Im Moment, ne? Ich zahle im Moment pro Spiel 7 Euro und ich gehe trotzdem da raus und denke mir, fuck you, die 7 Euro hätte ich mir lieber noch ein Bier geholt.
Und du, für die 7 Euro bist du tatsächlich ein, ja, wie soll ich sagen, ein zartes Pflänzchen. Ja.
Privilegiert heißt das, glaube ich.
Sehr privilegiert, weil die allermeisten oder sehr, sehr viele zahlen halt 60, 70 Euro für irgendwelche Schrottspiele eines motivationslosen Teams, was sie da haben. Und das ist halt sau ärgerlich. Und da muss ich dann auch sagen, dann ja, das ist übrigens auch so ein Punkt, dass ich jetzt die letzten Spiele und gerade gegen Leipzig gesehen habe, dass die Eintracht es langsam schafft, ihre eigene Kurve gegen sich aufzubringen. Denn das Rufen von Nuttencrack und Spielautomaten ist nicht aus einer spontanen Laune oder weil irgendjemand, der im Nuttencrack und Spielautomaten-Business ist, gerade Geburtstag hat, entstanden, sondern daraus, dass es ein deutliches Missfallen war, dass das, was dort auf dem Platz passiert, es nicht wert ist, darüber irgendwie noch zu chanten, noch irgendwie Dinge zu tun, sondern auch, wisst ihr was, ihr macht nichts für uns, ihr macht nichts für euch, wir unterhalten uns jetzt selber. Hast du auch am Ende gemerkt, als die Kurve dann schon deutlich gemacht hat, jo, ihr braucht aber jetzt nicht hierher kommen, ne? Das wisst ihr ja schon, ne? Also das ist jetzt, weil das sind genau die Leute,
die alles geben. Und wann hat das letzte Mal gegeben?
Das ist schon lange her.
Genau. Und das, lieber Alex, in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns nicht auf einem Tabellenplatz befinden, der normalerweise diese Reaktion auslösen würde, dass man normalerweise, das ist ja gewohnt gewesen, dass man unzufrieden war, weil die Eintracht jetzt nach 6 Spielen in Folge irgendwie auf Platz 15 gerutscht ist oder so. Nee, das ist es ja nicht. Es ist nur Platz 8, aber es ist eine Stimmung und es ist eine merkwürdige Situation, die sich anfühlt wie Platz 15. Und das ist auch etwas, was auch damit zu tun hat, dass auf der einen Seite sehr viel nach oben getrieben wurde, in Sachen Vermarktung, in Sachen Geld rausholen, jeden Cent rausholen, in Sachen Gängelung auch ein Stück weit, aber in Sachen, da geht viel Geld durch und da gibt's viel Tohuwabohu, aber da gibt's wenig konsistente Leistung und wenig, und das ist das Allerwichtigste, wenig Gefühl, wenig Emotionen der einzelnen Spieler, die ich erkenne, weil ich glaube, Frankfurt weiß, wenn Spieler alles geben, ey, da hier waren sogar Leute wie André Wiedner, hier waren Leute wie, was weiß ich, Rainer Raufmann oder so, oder keine Ahnung, Thomas Zampach ist nicht dafür gefeiert worden von den Frankfurter Fans, weil er der begnadeste Fußballer auf Gottes grüne Erde war. Nee, das auf keinen Fall. Aber Zampe musste sein letztes Hemd, seine letzte Hose hier lassen, ist hier quasi mit Unterhose rumgelaufen. Warum? Weil er genau das gemacht hat. Der hat für diese Zeiten, der bei der Frankfurter Eintracht war, alles dafür gegeben. Und genau dieses Gefühl wird gerade nicht übersetzt auf dem Platz.
Und das ist jetzt aber auch das Ergebnis nicht davon allein, weil es diese Saison so gefühlslos ist, sondern weil sich das jetzt schon seit 2 oder 3 Saisons so hinzieht.
Exakt. Auch ein richtiger Punkt. Ich finde, das ist jetzt die Gipfelung. Ich finde schon, dass man die letzte Saison ein bisschen anders bewerten muss, als du das wahrscheinlich tust, weil du ja gesagt hast, 2, 3 Saisons. Ich kann das nachvollziehen. Es gab unterschiedliche Phasen. Ich hatte mich auch tierisch darüber geärgert. Auf 2-2, glaube ich, damals gegen St. Pauli, wo wir die Champions League schon hätten klar machen können. Aber da musste ich dann auch sagen, und dann hat für mich viele Wogen wurden da geklettert, nach dem Sieg in Freiburg. Aber ein Sieg gegen Freiburg, in Freiburg, wie wir es damals hinbekommen würden wir heute nicht mehr hinbekommen. Dafür fehlt sehr viel.
Klar, das Ergebnis der letzten Saison ist halt nach wie vor ein Outstanding-Ergebnis, gar keine Frage. Der Weg dahin war aber halt auch schon emotional schwierig.
Also ja.
Das war halt eher so mein Punkt.
kann man sagen, aber ich, wie gesagt, da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ich verstehe das und es ist auch, es war Rocky und es war nicht alles gut, das kann ich nachvollziehen. Aber ich kann, also wirklich, aufgrund der Brille, die ich aufhabe, diese Eintracht-Brille, dass ich das überhaupt noch nicht gewohnt war, dass die Eintracht sich mal über die Liga in die Champions League qualifiziert, kann ich nicht so negativ über diese Saison sprechen. Fällt mir schwer.
Es ist jetzt mit Sicherheit auch nicht die negativste, aber auch da finde ich einfach, dass das emotionstechnisch zwischenzeitlich so schon schwierig war. Und ich glaube, unsere Fanbase hat schon ein gutes Gespür dafür, wann und wie, und die wird jetzt nicht einfach nur, weil es die letzten 5, 6, 7 Spiele irgendwie so blöd gelaufen ist, stellt die da nicht den Support dann in dem Sinne ein, sondern das ist schon ein längerer Prozess, der da am Laufen ist. Aber Alex, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte auch nochmal zur letzten Saison, ne? Also ich sehe es auch nicht ganz so schwarz, aber ich glaube, ganz so schwarz willst du es auch nicht malen.
Nee.
Aber es ist schon auch wieder so ein bisschen dieses, wann immer es was zu erreichen gibt, gibt's auf einmal einen Knick. Und du musst bis zur letzten Sekunde nochmal bangen. Und wir hätten die Champions League vorher auf einem relativ einfachen Weg schon klar machen können und machen es uns auf die letzten Meter nochmal so schwer, dass du wirklich gegen Freiburg in so einen Endspielmodus kommst, wo es dann in den letzten Minuten entschieden wird. Ja, das war schon, das hätt's nicht gebraucht. Das hätte man vorher mit ein bisschen Zähne zusammenbeißen, hätte man das vorher klar machen können. Aber ja, also ich war letzte Saison noch bei weitem nicht an dem Punkt, wo ich heute bin.
Ja, vielleicht war das auch so ein kleines Benjamin Blümchenpflaster da auf dieser Saison. Aber was machen wir denn jetzt mit den letzten 4 Spieltagen? Also ihr sagt beide, für euch ist die Saison rum. Die Mannschaft kann vielleicht noch irgendwie so ein bisschen einen Funken setzen und uns nochmal irgendwie ein bisschen anzünden, aber das sind jetzt auch tatsächlich die, von denen es kommen muss. Habe ich das so jetzt richtig verstanden?
Ja, ich bin ehrlich, mehr kann ich leider nicht sagen. Es geht einfach nicht. Ja. Ich würde mir hoffen oder erhoffen, dass es noch einmal anders ist, aber ich bin da wirklich leider durch und das finde ich schade. Weil wird das Wetter schön, man kann super raus in Stadtwald, man kann eine gute Zeit haben, es war lange genug irgendwie trist, trüb. Eigentlich, die Spiele jetzt gingen auch, sind ja auch keine skandalösen Spiele, ganz im Gegenteil. Du hast die Möglichkeit, den fucking HSV mal wieder im eigenen Stadion zu sehen. Wie schön ist das denn eigentlich? Ja. Richtig toll, ich liebe solche Duelle so. Und trotzdem stellt sich das Gefühl nicht ein, hier noch irgendwie was zu verpassen. Und das wird tatsächlich, mal gucken, wie sie jetzt gegen Augsburg auftreten. Wir können ja trotzdem mal darüber sprechen, wie die Aufstellung irgendwie laufen soll. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, um jetzt mal diese Nahperspektive zu haben. Aber ich sag mal so, also ich würde einen Teufel tun, jetzt nach Augsburg zu fahren. Da sehe ich gar nichts.
Ja, also mit Sicherheit auch da nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Ja, wie du es richtig sagst, es gibt jetzt einfach noch so ein paar Spiele, wo man eigentlich sagen muss, die sind jetzt nochmal, haben nochmal so ein bisschen Highlight-Charakter, aber sie kommen halt, wenn jetzt nicht Leistung gegen Augsburg gezeigt wird, schon auch mit einem Beigeschmack. Aber dann lass uns doch mal direkt über Augsburg sprechen. Du hast gerade eben Aufstellungen angesprochen, man muss zur Vollständigkeit halber sagen, ist jetzt kein direkter Einfluss auf die Aufstellung. Aber die Eintracht hat kurz vor der Sendung vermeldet, dass Jens Kral sich im Training verletzt hat und für die kommenden Wochen jetzt erstmal ausfällt. Also die Verletzungsthematik, sie geht noch ein bisschen weiter. Christensen ist wieder zurück im Mannschaftstraining seit heute, ist auch von den Mitspielern gefeiert worden, wird aber mit Sicherheit für Augsburg noch keine wirkliche Rolle spielen. Ich glaube, soweit können wir uns auch schon mal irgendwie festlegen. Ansonsten Aufstellung. Einmal die Frage, was glaubt ihr, wie stellt der Trainer auf und wie würdet ihr stattdessen aufstellen? Alex, fang du doch mal an. Oder Marvin.
Nee, mach du mal, Alex.
Ja, also was ich glaube, ist, wir sehen genau dasselbe wie letzte Woche. Ich glaube nicht, dass sich da viel tun wird. Wenn sich keiner verletzt oder irgendwas dazukommt, wird er genau den Stiefel weiterfahren. So. Was ich sehen wollen würde, ist, probier einfach mal irgendwas. Ich kann alles verzeihen, auch dass wir gegen Augsburg verlieren, ist mir alles egal. Wenn wir mal was ausprobieren, was nicht bedeutet, ich wechsle in der 45. Minute Elias Skiri ein, weil ich schon 3-0 hinten lieg. So, das nervt mich alles. Also ich finde, ich wird zum Beispiel auch einem Knauf wieder mehr Spielzeit geben. Das ist eine Identifikationsfigur. Ich würde auch mal versuchen, mit einem Elias Baum zu starten. Warum denn nicht? Also wie schlecht kann der Typ sein? Das sind halt so Sachen, ich würd's gern mal sehen. Ich würde Usun Spielzeit geben. Ich würde dafür Scheibi einfach mal auf der Bank sitzen lassen.
Ja.
Ebnotaleb ist zurück. Ich würde vielleicht auch mal Burkhardt oder Kalimuendo draußen lassen und ihn spielen lassen.
Also bei Kalimuendo würde ich mich ganz ehrlich schwer tun. Der hat jetzt, also von den wenigen Aktivposten, die wir in den letzten Spielen hatten, war er schon einer davon. Zusammen mit Brown und hier dem Jupp da auf der rechten Außenbahn, die haben schon auch immer wieder die Aktionen irgendwie gebracht. Also bei Kalimuendo tue ich mich schwer. Burkhardt, maybe.
Kommt halt, ne? Also Burkhardt hast du halt vorne so einen wirklichen Stürmer drin, dem du auch mal mit Flanken begegnen kannst, der immer mal richtig steht. Das, wenn du so eine Figur haben willst, dann pack aber irgendeinen Aktivposten wie Ebnotaleb oder Kalimuendo dabei. Und da hätte ich tatsächlich jetzt auch mal die Chance genutzt und nochmal durchrotiert. Also
zwei Stürmer.
Ich würde anderen Leuten jetzt einfach mal Chancen einräumen. Und zwar die Leute, die Bock haben, sich zu beweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Ansgar Knauf mit seiner Joker-Rolle nicht happy ist. Und der ist jemand, ich glaube, Dienstälteste Eintracht-Spieler mittlerweile? Oder liege ich da falsch?
Ja, also der ist halt von seiner Mannschaftsdienlichkeit bestimmt ein Typ, der jetzt nicht die großen Worte spricht. Ne? Das ist halt, das ist sein Vorteil, aber bestimmt auch manchmal sein Nachteil, dass der nicht so der auf die Pauke haut ist, sondern wirklich eher sagt, dass er ein Mannschaftsdiener Spieler ist, der halt das akzeptiert, wenn er seine Einsatzzeiten bekommt. Aber ja, Alex, ich meine, er ist ein Urgestein. Ansgar ist ein Frankfurter Urgestein und eigentlich jemand, bei dem könnte man auch irgendwie auf andere Ideen kommen und könnte den tatsächlich von Anfang an stellen. Das ist schwierig, weil ich muss auch sagen, also das mal so ein Chibi rauszustellen, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Das ist eine Option. Ich bin auch dafür, mal wirklich darüber nachzudenken. Du hast eben Elias Baum gesagt, das ist natürlich dann immer ein großes Wagnis. Wo bringst du dann Baum rein, der ja als Rechtsverteidiger unterwegs ist? Ja, kann man alles machen. Ich bin da grundsätzlich kein Feind von. Aber das könnte man insofern machen, weil Amandar hat jetzt die letzten Male gespielt. Das hat auch ganz okay gemacht. Tatsächlich würde ich das vielleicht wirklich machen jetzt. Ich habe darüber nachgedacht. Aber dann setzt doch Amandar dann eher auf die Position, auf der Koch gerade spielt. Koch stellst du ein bisschen weiter nach links, weil der
Theater raus.
Sowieso raus. Dann hast du auf der rechten Seite hast du dann Baum, dann links hast du einen Brown. Brown und Brown klingt auch super gut. Dann hast du weiter vorne, kann man darüber nachdenken, ob man das Duo mit Lars und Højlund lässt. Weil Højlund tatsächlich ein Spieler ist, der sich als einer der wenigen Spieler dauerhaft immer anbietet. Und Larsson hat zumindest mal getroffen. Dann setze ich einen Chaibi raus. Dafür kann ich mir schon vorstellen, dass ein Usun mal spielt. Vielleicht würde ich tatsächlich einen Amaimouni auch wenden. Und das ist gar nicht gegen ihn. Amaimouni hat super Spiele gemacht für sein Leistungsvermögen. Finde ich das super. Aber ich würde tatsächlich Chaibi raus. Ich würde tatsächlich Amaimouni raus. Ich würde tatsächlich darüber nachdenken, Kalimuendo und Burkhardt spielen zu lassen und sogar mit Usun und irgendwie verwursten auch eher sogar ein Götze. Ich würde es tatsächlich mit einem Götze mal probieren, weil Usun und Götze auch schon gute Spiele zusammen gemacht haben. Einfach mal so probieren.
Ja.
Also bis zu 6 bin ich komplett dabei. Vorne. Ja, ich würde es vielleicht ohne Burkhardt probieren und würde dafür lieber noch einen Knauf mit reinnehmen. Na, wenn du mit Götze agierst, so irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit noch mit reinbringen, hast du Kalimuendo auf rechts, Knauf auf links, dann hast du Usun und Götze, ja. Aber auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall von dieser Statik mal wegkommen, die wir eigentlich das ganze letzte Jahr gesehen haben, finde ich schon mal gut. Auch hinten mit der Viererkette, genauso würde ich es machen. Mit Baum, Amandar, Koch und Brown. Finde ich super. Mein Amandar hat auf der rechten Seite, der hat okay gespielt, aber das ist jetzt auch nicht so, dass er die Sterne vom Himmel gespielt hat.
Nee. Aber Theat jetzt, nachdem er aus der Verletzung zurückkommt, halt auch nicht. Also von daher ist das jetzt auch kein
Theat ist tatsächlich sogar ein Fehler. Also das muss man, kann man auch mal wirklich analysieren, wie viele Fehler der in der letzten Zeit gemacht hat. Der ist mitursächlich dafür, dass in der Abwehr oftmals Dinge nicht so funktionieren. Da war in Mainz, war er in sämtlichen Gegentoren wirklich beteiligt und auch ursächlich. Theat ist auch ehrlich gesagt ein Spieler, bei dem ich nicht das Gefühl habe, dass er die Stimmung innerhalb der Abwehr besser macht. Ja, also das, wenn ich mir diese Situation untereinander anschaue, keine Ahnung, da fühle ich schon Dissonanzen.
Ja. Ja, das stimmt. Also das hast du auch lange nicht gesehen. Das war jetzt auch gegen Leipzig im letzten Spiel wieder ganz oft der Fall, wo sich gegenseitig dann irgendwie ja auch gestikulierend angeschrien wird, ne? Also das sieht von außen nicht nach einer positiven Motivation untereinander an. Ja, also wir haben auch schon mit mehr Begeisterung diese Aufstellung zusammengebastelt, aber ich glaube, das zeigt halt genau das, ne? Am Ende ist es fast, mach was du willst, verkack's halt nicht ganz. So.
Ja. Also so ein bisschen inspiriert durch eure Aufstellung habe ich jetzt hier mal auf mein Aufstellungsboard gemalt. Viererkette, Brown, Koch, Amanda, Baum, Larsson auf der 6, dann habe ich Knauf und Doan auf den Außenbahnen, Götze und Usun in der Mitte und Kalimuendo vorne in der Spitze.
Alter, macht's halt
Machste.
So.
Alter, macht's halt so. Mir doch egal. Arschlecken. Ja.
Also sagen.
Ja, ne, wir kommen halt immer wieder zurück auf das, was wir ja vorhin auch schon lang und breit besprochen haben und was ja auch so ein bisschen dann das Fazit war, dass gefühlt für uns Saison halt einfach durch ist. Was halt einfach traurig ist, dass man das am 30. Spieltag sagen muss, dass man halt einfach emotional diese Saison abgeschrieben hat, wo so viel möglich gewesen wäre.
Es ist so bitter, weil es ist tatsächlich auch irritierend, denn eigentlich hast du Spieler gekauft, mit denen das Hoffen und Träumen ja durchaus möglich war. Du hast Spieler gekauft wie Johnny Burkhardt, von dem wir wissen, das ist einer, das kann man so pathetisch auch sagen, der halt nicht nur, von dem du nicht nur verkaufen musstest, dass er in Eintracht-Unterwäsche geschlafen hat, sondern dass der wirklich den Adler schon in seinem Herzen trägt und trotzdem beim Konkurrenten natürlich in Mainz super Leistung abgeliefert, schlagen auch mehrere Herzen seiner Brust, aber das war ein toller Transfer, das war ein fucking Nationalspielertransfer, deutscher Nationalspielertransfer. So vielen Spielern eigentlich echt ein Niveau erkauft, von denen du gedacht hast, hey, das könnte ganz spannend sein. Du hast den wichtigsten Stürmer in der zweiten Liga mit Abdou Talib geholt und du hast gedacht, geil, ein Frankfurter Bub, der wieder zurückkehrt, und dann natürlich kommt die bittere Verletzung nach dem tollen Einstand, aber auch da siehst du jetzt gerade gar nichts. Du, was ist mit Spielern, von denen du wusstest, ja, die haben die ganze Liga weggehauen mit Doan, Ritz Doan beispielsweise, ein Schatten seiner selbst. Es ist so bitter, weil wir eigentlich von den Einzelspielen verfügen wir über das Potenzial, aber nichts davon wird so abgerufen, dass uns hier irgendwie Träume entstehen lassen. Das ist wirklich schwierig.
Von was für einem Ergebnis gegen Augsburg träumst du denn, Marvin?
Boah, ganz ehrlich, ich glaube, es wird ein lahmes 0-0. Ja.
Ja. Ich habe bei mir ein lahmes 1-1 aufgeschrieben, Alex.
Das wäre tatsächlich auch mein Tipp gewesen.
Ja. Und damit ist es dann halt aber auch der letzte Nagel in den internationalen, wir spielen international Träumen, ne?
Ja, ich habe aber auch keine Lust, mich jetzt hier im Podcast wieder so heiß zu reden, dann hier rauszugehen und zu denken, geil, vielleicht geht doch wieder, und da hole ich mir am nächsten Spieltag schon wieder die Klatsche ab, so ich reicht jetzt auch. Ich muss doch nicht immer mir die Fresse polieren lassen, weil ich mich wieder dazu habe verleiten lassen, zu denken, es wird doch geil und dann wird es nicht geil.
Ja, dann damit der Aufruf an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt doch mal in die Kommentare, auf was für einem Level ihr da seid. Seid ihr auch eher so Team Resignation oder seid ihr noch Team Energiebündel? Und vielleicht hat einer mal auch mitgeschrieben, wie oft ich am Ende des Tages gesagt habe, dann darf er das bitte auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir da hier irgendwie mal so einen Counter einbauen.
Ich muss mal doof fragen, wo kommentiert man denn heute?
Du kannst auf YouTube kommentieren, das ist eine gute Frage für die, die es nicht wissen. Ihr könnt sehr gerne auf YouTube kommentieren. Es gibt auch die Kommentare bei Spotify mittlerweile, die könnt ihr gerne nutzen. Und es gibt noch die ein oder andere Social Media, wo ihr uns natürlich auch schreiben könnt, was ich jetzt hier auch mal als Kommentar mitsehe. Und ansonsten für die ganz alten Menschen könnte ich noch überlegen, ob ich nochmal irgendwie eine Faxnummer einrichte. Dann könnt ihr uns mal Faxe schicken, wenn ihr wollt. Alex, wäre das eher so dein Stil?
Da bin ich dabei. Also Faxdienst übernehme ich.
Hervorragend. Also, wir schreiben irgendwo hin die Faxnummer von Frau Alex, dann könnt ihr da Liebesfaxe hinschicken. Genau, und ansonsten nutzt ihr einfach die gängigen Kommentarfunktionen. Ihr werdet da schon irgendwas finden. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, da bin ich mir sicher, dann findet ihr da draußen Mittel und Wege. Nochmal der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht ihr sowieso auf unsere Seite eintracht-podcast.de und da in den Support-Bereich. Ich würde sagen, damit haben wir für die Woche so alles untergebracht. Oder wollt ihr noch irgendein Thema unterbringen, sei es jetzt eintrachtmäßig oder nicht eintrachtmäßig? Müssen wir dem FC Bayern zum Gewinn der Meisterschaft gratulieren?
Ich muss einen Scheiß.
Nee, müssen wir nicht.
Hervorragend.
Nee, müssen wir nicht. Aber was wir auf jeden Fall müssen, ist vielleicht im Sommer das ein oder andere längere Thema mal anbringen, damit wir mal ganz sortiert über dieses Fazit dann nachdenken, weil es kündigt sich ja jetzt schon an, dass es an einigen Stellen knischen wird. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall was zu besprechen haben.
Da werden wir sehr
das
viel.
Das schreit doch nach einem Podcast-Sommer-Special.
Das schreit sehr stark danach. Das lenkt dann vielleicht auch ein bisschen von dieser Weltmeisterschaft ab, mit der ich nichts zu tun haben möchte. Und vielleicht finden wir auch noch den einen oder anderen Gesprächsgast, der nochmal andere Einblicke hat. Ich habe so den einen oder anderen Namen im Kopf, der da vielleicht auch nochmal ganz gut reinpassen würde. Dann nochmal so das die ein oder andere Frage stellen, beziehungsweise vielleicht auch, ja, paar Sachen ein bisschen kritischer, ein bisschen emotionaler diskutieren wollen. Ja. Also ich halte das für eine gute Idee.
Ja.
In diesem Sinne.
Die Podcast-Runde muss wieder mehr trinken.
Die Podcast-Runde, oh ja, das wäre auch.
Und andere vielleicht weniger. Grüße gehen raus, Dennis.
Gut, dann wünschen wir euch da draußen eine wunderbar angenehme Restwoche, sofern das denn in diesem Eintracht-Kosmos gerade eben möglich ist. Allen denen, die am Wochenende nach Augsburg fahren, habt eine wunderbare Auswärtsfahrt, bringt hoffentlich, nicht wie wir es getippt haben, dann doch die vollen 3 Punkte mit und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.